Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 179. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich wieder in Franken unterwegs und habe in Kitzingen Martin Hirsch ans Mikrofon geholt. Sollte Martin je einen konkreten Plan von seinem Leben gehabt haben, so kommt ein Leben als Winzer darin sicher nicht vor. Eigentlich haben sich die Dinge für ihn immer irgendwie ergeben, so ganz ohne großen Masterplan. Zwar ist er groß geworden als Sohn eines Winzers, aber nach dem Abitur ist für ihn eins klar: erstmal raus aus der dörflichen und familiären Enge. Und hinaus in die große Welt. Er will mehr von allem, was da draußen lauert, erleben und erahnt, dass auch er selbst sich dabei nochmal ganz neu erleben, vielleicht neu erfinden, aber auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Eigentlich will er Tourismus und Eventmanagement studieren, überlegt sogar, das in Asien zu tun. Aber dann kommt es doch ganz anders. Mehr oder weniger zufällig landet er in einer 3D-Agentur in Frankfurt. Dann macht er sich wenige Jahre später in der Medienbranche selbstständig und jobbt nebenbei im Service des Gourmet-Restaurants Emma Metzler. Dann kommt Corona und seine Aktivitäten in Frankfurt liegen auf Eis. Was dann folgt, ist interessant. Mehr noch, es ist beeindruckend. In kürzester Zeit entstehen unter seiner Regie hochspannende und bemerkenswert eigenständige Weine. Doch lassen wir dazu den Protagonisten der heutigen Podcast-Episode selbst zu Wort kommen. Bühne frei für Martin Hirsch, den Unkonventionellen aus Kitzingen und Sulzfeld im Weinbaugebiet Franken. Los geht's! Hallo, lieber Martin, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Hallo, lieber Wolfgang, freut mich sehr, hier zu sein. Danke.
Wir haben uns ja vor ein paar Tagen, ja, ist schon ein bisschen länger her, 2-3 Wochen haben wir uns getroffen und haben ein paar Stunden miteinander verbracht. Das ist mir noch in sehr lebhafter Erinnerung. Wir haben uns deine Lagen angeguckt, wir haben uns das Setting rund um die Produktionsstätten angeguckt und final hast du mir sogar nochmal das Restaurant deiner Mama gezeigt, die ja Land auf Land ab bekannt ist für ihre gute Küche. Also es war ein Erlebnis, das hängen geblieben ist. Martin, nimm mich und die Hörerinnen und Hörer doch mal für einen Augenblick mit in deine Herkunftsfamilie. Wo bist du groß geworden? Wie ging es bei euch zu?
Drunter und drüber meistens, würde ich sagen. Nee, also ich bin aufgewachsen als Sohn eines Winzers und einer, ja, doch dann autodidaktischen Gastronomin, die ihren Weg dann über Umstände dann in die Gastronomie gefunden hat. Ich habe polnische Wurzeln, also meine Mutter ist Polin und ist Ende der 80er dann außerplanmäßig in Deutschland hängen geblieben. Und so entstand dann eigentlich auch meine Geschichte. Und im Prinzip, mein Vater lebte auf dem Hof, der eigentlich früher ein ärmlicher Mischbetrieb war, kann man sagen. Also sie lebten von der Hand in den Mund. Wir hatten ein paar Schweine, Kühe, ein bisschen Ackerflächen, Landwirtschaft. Mit Wein war es damals noch sehr rar in der Familie. Und mein Vater hat dann Ende der 80er Jahre eine Ausbildung zum Winzer gemacht, auch nicht weit weg vom Ursprung, in Sulzfeld am Main, und ist daraufhin zurück und hat den Betrieb komplett umtransformiert, kann man sagen. Und dann den Hauptfokus eigentlich auf den Weinbau gesetzt. Und
Das heißt, er hat dann die Kühe, die Schweine, all das hat er abgeschafft?
All das, genau, ja, richtig. Also im Prinzip ist dann, meine Mutter hat dann am Hof mit Gastronomie angefangen, hat eigentlich Jura studiert. mein Opa war Richter in Polen. Und es war jetzt nicht so eine erfreuliche Nachricht für ihn, dass er jetzt hier bleibt und einen Winzer heiratet, sondern sie sollte eigentlich zurückkommen und Jura studieren und auch ihr Studium zu Ende bringen. Genau, und ja, die hat eigentlich dann mehr oder weniger, zu Hause wurde auch immer gut gekocht und es wurde ein großes Augenmerk auf eigentlich, ja, gute Küche und das gesellige Zusammenessen und Trinken gelegt. Und da traf sie die Entscheidung, einfach den Biergarten ins Leben zu rufen bei uns. Mhm. Wir hatten eine kleine Winzerstube mit natürlich Weinen aus dem Eigenanbau und mit kleinen Metzgern in Kitzingen zusammengearbeitet, um da gute fränkische Hausmannskost zu servieren.
Okay, das heißt also auch ein großer Teil der Weine, die dein Papa produziert hat, wurden dann in diesem lokalen Gastrobetrieb auch konsumiert.
Genau, das kann man so sagen. Also mein Vater hat sehr regional mit seinen Weinen, ja. Er hat so gelernt, hat es immer so gemacht, hat konventionellen Weinbau betrieben. Das meiste ging dann über den eigenen Verkauf durch den Biergarten und die Winzerstube und ein paar regionale Gasthäuser. Ja.
Und du bist da quasi so dazwischen gelaufen. Natürlich musstest du in die Schule gehen, aber auf der anderen Seite, wie das in Gastrofamilien so ist, wahrscheinlich hast du auch immer mal wieder mitgeholfen, oder?
Ja, also man kann schon sagen, dass ich da wirklich drin aufgewachsen bin. Ich stand mit 6, 7 Jahren stand ich hinterm Tresen bei uns in der Scheune. Da hatten wir zweimal im Monat ein Event. Ja, es waren Livebands da, die haben gespielt. Es gab Funk, Soul, eine Reggae-Band, alles Mögliche, ne, was man sich so vorstellen kann. Und da habe ich halt so bis Mitternacht dann noch hinterm Tresen.
Da war was los.
Den Alkohol ausgeschenkt, ja. In den 90ern waren es ja noch andere Zeiten als heutzutage. Da ging es dann doch schon mal, wurde zumindest entspannter gesehen. Man ist tagtäglich damit konfrontiert worden. Ne? Ich habe das Gefühl, wie mein Vater dann immer diese Abende dann organisiert hat und noch Getränke holen und das und hier. Das speichert sich ja irgendwo alles ab und auch diese Gastfreundlichkeit, die meine Mutter dann immer jeden Tag an den Tag gelegt hat, das schaut man sich natürlich ab, ja. Man hat ganz viele verschiedene Menschen, die zu einem kommen in jungen Jahren, viele Kinder, viele Familien. Wir hatten einen großen Abenteuerspielplatz, unser Hof liegt in so einem kleinen Tal, links ist Wald, rechts fängt der Errieder Berg an, die Weinberge, ja, es schlängelt sich so ein kleiner Bach dadurch, direkt durch den Hof. Und und in der Idylle, in der man aufgewachsen ist, die hat natürlich auch den einen oder die andere dann angezogen. Ja. Und deswegen war immer was los bei uns. Ja.
Martin, ich habe es ja auch gesehen, es ist in der Tat so, wie du sagst, es ist sehr idyllisch da bei dir. Hast du denn damals schon das Gefühl gehabt, in dir steckt so ein bisschen so ein Gastgeber-Gen?
Ich weiß nicht, ob es damals schon so war. Ich meine, damals war dann auch so 90er. Und meine Mutter und mein Vater haben sich Ende der 90er dann auch getrennt und wir sind an einen Ort weitergezogen. Ich glaube, dann ist man erstmal Kind, ja, und dann ist man Jugendlicher und ich glaube, es hat so angefangen, als ich dann ausgezogen bin. Ich bin mit 19 ausgezogen, habe dann noch mein Abitur gemacht und da hat es dann angefangen, ne? Wenn ich Freunde zu Besuch hatte, immer geguckt, ja, wie geht's euch? Braucht ihr noch was? Aber das kannte ich sehr von meiner polnischen Familie. Das ist, also wenn man da hingeht, dann wird man fast genervt, irgendwas, ne, zu trinken oder zu essen oder irgendwas. Man ständig gefragt. Und ich meine, na klar, wenn man so sozialisiert wird, dann steckt das dann früher oder später auch in einem selbst. Ja.
Aber deine berufliche Ausrichtung hast du doch dann in eine ganz andere Richtung gewählt.
Naja, ich meine, sagen wir mal, die Schönheit, ja, des Ortes und auch der Gegend und auch Frankens oder, ne, das sieht man natürlich erstmal so nicht, ja. Man wächst da auf, man sieht, okay, wenn man zurückkommt von irgendwo, dass es dann doch ganz schön ist. Aber ich meine, es ist auch doch relativ, also für meinen Teil muss ich sagen, da denkt jeder anders, war es für mich sehr einschränkend. Ja. Und ich musste da schon, ich hatte einfach den Drang und den Wunsch, einfach rauszukommen und auch aus der Familie rauszukommen. Ne? Das ist also, beide Eltern sind selbstständig, beide machen ihr Ding, beide brennen dafür, was sie tun. Ja, und es war nie, stand nie zur Debatte für mich, da irgendwie direkt mit einzusteigen und so und da irgendwie meinen Fuß zu fassen oder meine Rolle irgendwie zu finden zwischen dem Ganzen.
Was war dann ausschlaggebend für deine Berufswahl?
Ach, ausschlaggebend, also ich hatte einige Dinge vor. Ich wollte eigentlich Tourismus und Eventmanagement studieren. Ich war nach dem Abitur, hatte ich auf dem Bau gearbeitet und hatte irgendwie Löschwasserbehälter und Kläranlagen gebaut, um mir ein bisschen Geld zusammen zu sparen für eine Reise und war dann in Asien unterwegs und wollte dann dort auch bleiben, um Tourismus und Eventmanagement zu studieren. Und das hatte ich dann aber zum Glück verworfen. Und dann bin ich zurück und habe meiner Mutter, das war dann die Neueröffnung eigentlich, das Gast, also das Löwen in Sulzfeld. Das war so die Anfangszeit, da war ich im ersten Jahr noch dabei und habe unterstützt. Und da hatte ich dann einen Stammgast kennengelernt, der eben eine Firma hat, eine 3D-Agentur in Frankfurt. Und bin dann so, okay, ich wollte eh irgendwann was mit Medien, ne, der Klassiker. Entweder wir studieren sie BWL oder machen irgendwas mit Medien. Oder, ne, und das war dann so, okay, ich glaube, das klingt ganz interessant. Ich denke, da werde ich auch ganz viele neue Dinge kennenlernen, neue Menschen treffen. Und es war mir auch immer wichtig, so, ne, zu netzwerken und die Möglichkeiten zu haben. Breit gefächerte Möglichkeiten.
Und hast du dich wohlgefühlt in der Branche?
Jein. Also ich fand es am Anfang, also die Ausbildung fand ich grausam. Ich bin kein Mensch, der klassisch die Schulbank drückt und irgendwie Freude daran hat. Ich glaube, ich hatte eine sehr durchwachsene Hoch- und Runterphase in meiner Schulzeit, ja, weil ich auch meinen Mund nicht halten kann und doch auch oft eine große Schnauze hatte. Und ja, das immer ein Problem hatte auch mit Autoritäten und autoritären Personen, ja, wenn ich sie nicht gemocht hatte, dann hatte ich denen das auch gezeigt, sagen wir es mal so. Und nee, ich war froh, dass die Ausbildung dann zu Ende war, aber stand fest, ich würde schon gern weiter was in dem Bereich machen, jetzt nicht 3D-Animation, aber halt Realfilm und Kamera, ne, weil man dann doch viel rumkommt und ich habe alles Mögliche, ne, kennengelernt. In jeder Branche hatte ich mal irgendwie die Möglichkeit mitzuarbeiten, ob als selber als Filmer oder als Assistent. Und aber für mich war klar, dass die irgendwann, ne, ich brauch ein festes Standbein noch nebenbei, ne, wenn ich mich direkt selbstständig machen möchte. Und dann bin ich in der Emma Metzler gelandet tatsächlich, in Frankfurt am Main.
Das heißt, um das nochmal zu verstehen, du hast die Ausbildung gemacht und hast dann einerseits versucht, dich selbstständig zu machen und hast gleichzeitig gedacht, okay, das sichere ich ein bisschen ab, indem ich Jobben gebe bei Emma Metzler.
Total. Ja, ich hatte meine ersten Kunden im Medienbereich, das waren total unangenehme Menschen. Ich hatte einfach mit so Keynote-Speakern zu tun, ja, so Live-Coaches. Das waren tatsächlich meine ersten Kunden. Und dann habe ich auch schon gemerkt, okay, in der Branche kriegt man auch sehr viel Komisches mit, ja. Und dann hatte ich dann eben so hin und wieder mal Jobs. Für die ARD habe ich bei einer Serie mitgewirkt und bin da Drohne geflogen, habe Aufnahmeleitung gemacht und. Und irgendwann, ich war dann Vollzeit in der Emma Metzler. Es war auch gerade der erste, also ne, die Eröffnung des Ladens. Ich bin dann noch damals reingekommen, da war noch alles in Plastik gehüllt. Und ich wollte unbedingt und nochmal in der Gastronomie Erfahrung sammeln und auch nochmal in was Höherem, höherklassigerem als, sag ich mal, das Gasthaus meiner Mutter, ja, was nicht heißen soll, dass es auch nicht ein gutes Niveau hat, aber ich wollte einfach da nochmal eine Schippe drauflegen und das war einfach, ja, eine beste Entscheidung und auch toller Zufall, dass ich da überhaupt gelandet bin und dann da mitmachen durfte, ja, den Laden von Null auf zu sehen, wie er sich entwickelt hat, hat mir unheimlich viel gegeben, ja.
Eine spannende Adresse, absolut. Und wenn du jetzt heute aus heutiger Sicht zurückguckst, Martin, was hat dir an diesen beiden Erfahrungen, Emma Metzler und die ersten Gehversuche in dieser Medienbranche, Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Was hast du gelernt? Was hast du über dich vielleicht auch in dieser Zeit gelernt? Wer du bist, was deine Wünsche anbelangt, wie du leben und arbeiten möchtest. Gibt es da so Kernerfahrungen, auf die du jetzt zurückblickst?
Absolut. Also wenn ich zurückdenke, ich bin ein Mensch, wenn ich egal welche Tätigkeit ich anfange, ob es ein Hobby ist oder irgendwie eine Arbeit, ja, oder ja, dann ist es, wenn ich irgendwie nicht schnell merke, dass es irgendwie das ist, was ich mache, ja, dann verliere ich schnell den Mut natürlich, ja. Das ist dann irgendwie und die Freude vor allem daran. Und ich habe einfach in der Mediengestaltung habe ich gemerkt, es ist cool, es macht Spaß, ja, aber es ist nicht das so, das ist nicht das für die nächsten Jahre irgendwie, ja. Und gerade das hatte ich eben in der Gastronomie halt nicht, ne. In der MMS Messler, ich habe mich da sau wohl gefühlt, ich hatte mega tolle Arbeitskolleginnen und einen super inspirativen Chef, ja, der mir sehr viel Inspiration gegeben hat, so in seiner Art, wie er mit seinen Leuten umgeht und überhaupt mit der Art, wie er überhaupt ein Restaurant, ja, gründet und die erste Zeit, und da habe ich mir doch viel abgeschaut und ich habe einfach gemerkt, dass ich in der Gastronomie doch mehr zu Hause bin noch, ja, dass ich da einfach mit Vollblut, ich gebe da 120% jeden Abend, und für mich ist es einfach super wichtig. Und es war damals auch schon in der Gastro so, ne, dass wenn Menschen zu uns kommen oder auch dann den Abend über von mir begleitet werden, ja, dass die einfach rausgehen und sagen, ey, das war einfach ein schöner Abend, den wir hatten. Ne?
Und das gibt dir auch jede Menge. Hm?
Das gibt mir unendlich viel zurück, so, ja. Und das hatte ich dann eben, nach Corona war es dann halt auch, ne, da ist alles weggefallen. Ich hatte weder Mediengestaltung, weder hatte ich noch die Gäste, mit denen ich mich austauschen konnte. Dann sitzt du zu Hause und überlegst und denkst über dein Leben nach.
Ja.
Ja. Hatten wir alle die Zeit, ne? Also wir hatten alle viel Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken. Und ich hoffe, ja, man hat sich die auch genommen. Und dann war es irgendwann so, dann, okay, ich fahre zurück, ja. In der Stadt sind alle Vorzüge, die man sich vorstellen kann, komplett weg. Auf einmal, ne, mit so einem Fingerschnipp weg. Und dann bin ich nach Hause und habe mich ein bisschen mit meinem Vater unterhalten. Ne? Ja, was machst du da eigentlich da draußen? So, wie bewirtschaftest du eigentlich so genau deine Weinberge? Ja? Ich war da immer so, für mich, okay, ich weiß, konventionell. Und wir hatten in der Zeit, wo ich in Frankfurt, hatten wir eigentlich kaum Kontakt auch. Ja, das muss man dazu sagen. Und dann mit Corona dann eben diese Annäherung wieder und der Austausch, und nach ein paar Monaten meint er irgendwann zu mir auch, du Martin, ich überlege mir irgendwie auf biologisch umzustellen, biologische Landwirtschaft.
Okay, dann hat's gezündet.
Ja, das hat ordentlich gezündet, das glaubst du. Ich dachte mir so, das hast du jetzt nicht gesagt, ja, ich muss mir kurz die Ohren putzen, aber und danach war ich, weil... Es schlummerte ja schon die ganze Zeit in mir drin, ja. Das, was ich vorhin erzählt habe, der Hof, der hat mich ja nie losgelassen. Jedes Mal, wenn ich in der Heimat war, auch wenn es nur für eine Nacht war, ja, und ich dann über den Hof gelaufen bin, dachte ich mir so, ey, das kann nicht sein, der schläft gerade ein bisschen ein, so, ne. Die Generation ist jetzt schon auf dem Weg nach raus aus dem Ganzen, ja. Was passiert mit dem Hof in Zukunft? Das habe ich ja nie losgelassen. In den 10 Jahren oder 8 Jahren, in denen ich in Frankfurt war, ja, ne, öfter drüber nachgedacht. Mhm. Und dann war das wie so ein Katapult, ja, okay. Das rote Tuch wurde auf einmal, die Vorhänge sind auf einmal aufgegangen und ich habe gesehen, was passiert, so, ne, und dann konnte mir die Zukunft auch vorstellen. Sagen wir so.
Das heißt, diese zumindest vorübergehende Perspektivlosigkeit in Frankfurt, sowohl was das Restaurant Emma Metzler anbelangt, als auch deine ersten Gehversuche in der Medienbranche, hat dazu geführt, dass sich eine andere Tür geöffnet hat, nämlich die in Kitzing.
Absolut. Und das hatte ich nie gedacht. Ich meine, Anton de Bruyne, der Chef von der Emma Metzler, der meinte auch oft zu mir, so, Martin, ihr habt doch Weinberge da draußen. Wieso gehst du nicht zurück und machst Wein? Und ich habe ihm immer gesagt, nee, das mache ich nicht. So, weil ich mich aber auch noch nicht bereit gefühlt habe zu irgendwas. Und ich meine, das war einfach so ein Initialmoment, auch dieser eine Satz, ja, das war nicht der eine Satz, aber der hat vieles ausgelöst, was einfach schon vorher da war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ich probiere es einfach. Ja, ich hatte ja noch die Wohnung in Frankfurt. Ich bin einfach zurück und habe mit einem, hab ein bisschen bei meinem Vater dann noch geholfen. 21, das war das krasse Perro-Jahr. Dann war ich 21, dann ab dem Ausbrechen mit draußen, nach dem Rebschnitt erinnere ich mich nicht noch, ja, genau. Und dann war es so, okay, komm, ich kümmere mich mal um einen Praktikumsplatz. Ja.
Ja.
Und dann war es einfach, weiß ich nicht, per Zufall bin ich über dir, über die Freiheit, den richtigen Wein zu machen, ja, von Romana Eichensperger. Also da sind, glaube ich, 12 Winzerinnen porträtiert.
Ja, ja.
Und dann hatte ich mir ein paar Porträts durchgelesen, fand das von Franz Weninger und von der Petra eigentlich sehr sympathisch und hat mich dann daraufhin beworben und bin dann 21, habe zu meinem Vater gesagt, so, ich komm, let's go, ich geh ins Burgenland, finde ich die geil und schau mir das mal an, ja, was soll passieren? Ja, danach, wenn ich es kacke finde, dann gehe ich dann wieder zurück in die Gastronomie, weil da bin ich zu Hause, ja, da fühle ich mich wohl. Und ja, Franz hat zurückgeschrieben, hat eine Antwort bekommen, gesagt hat, Bock, soll vorbeikommen, genau. Und dann bin ich nach Wien und dann nach Horizon. Ja.
Das heißt, das war durchaus ein einschlägiges Erlebnis, aber es hat nicht dazu geführt, dass du gesagt hast, bevor ich da jetzt tatsächlich richtig loslege, sagen wir mal im elterlichen Betrieb oder im väterlichen Betrieb, mache ich noch eine Ausbildung oder irgendwas, sondern du hast im Grunde genommen dann bis gleich in medias res.
Ja, kann man sagen, aber ich muss sagen, das Praktikum bei Franz war schon ausschlaggebend, dass ich überhaupt den Schritt dann nochmal wie ich ihn jetzt eingegangen bin, einfach durchgezogen habe. Das ist so, ich meine, ich kurz nochmal zurück, Ausbildung und Schule und wieder einen Lehrer zu haben oder eine Lehrerin, ja, boah, nee. Unangenehm, brauche ich nicht mehr so. Ich hatte okay. Das Praktikum und ich hatte da wirklich, für mich war es einfach, natürlich, es war erstmal so, okay, ich werde jetzt nicht einfach einen Betrieb gründen und werde ein großes Weingut, so bla, ne? Für mich war das eher so, okay, ich fange jetzt mal mit ein paar Rebflächen an und bin es dann irgendwann mal grob durchgegangen und habe mir das mal zusammengefragt, was es denn so bedeutet und kostet, so einen Jahrgang zu produzieren. Und gerade halt nur mit relativ wenig Fläche von Anfang. Und dann habe ich mir gedacht, so was soll passieren. Ja? Und das Praktikum hat mir einfach viel Licht ins Dunkle gebracht. Viel, viel, auch viel Hemmung und auch Angst genommen, würde ich sagen. Ja? Weil ich erinnere mich noch, ich habe mich mit Franz dann später mal unterhalten. Das Einzige, was ich da bis dato konnte, ist, ich konnte Pumpe bedienen. Ich wusste ungefähr, wie die Abläufe und die Zyklen im Weinberg funktionieren und welche Handgriffe man da macht. Ja, und wie man Stapler fährt, so kann man sagen. Und eine Presse bedient, das hatte ich auch
ja,
schon.
Okay.
Und eine Presse putzt. also so ganz von null auf war es jetzt auch nicht, ja. Aber das war schon die richtige Entscheidung, dorthin zu gehen. Und
trotzdem, Martin, also ich stelle mir vor, und ich meine, ich weiß es ja auch ein bisschen aus vielen Gesprächen mit Winzern, auch mit jungen Winzern. Mhm. Das ist ja schon eine ganze Palette von Aufgaben, die als Winzer auf einen da lauern. Ne? Vom Rebschnitt eventuell Neupflanzen, dann musst du mit dem Lauböl das Jahr umgehen, musst entscheiden, wie du den Boden bearbeitest, bis hin dann zum, man ist Lesetag. Also das sind ja so viele Dinge, bis du dann mal so weit bist, dass du überhaupt einen Wein in der Flasche füllen kannst, geschweige denn, dass du ihn ja anschließend auch noch verkaufen musst. Das ist ja, ich stelle mir es irgendwie schon ein kleines bisschen vor, wie so ein Sprung ins kalte Wasser, um mal zu sehen, okay, reichen die paar Bewegungen, die ich vielleicht drauf habe, um über Wasser zu bleiben, oder droht doch der Untergang?
Ja, ich muss lachen, weil ich jetzt natürlich an einem ganz anderen Punkt bin, ja. Jetzt habe ich das Jahr 23 hinter mir und 22 war mein erster Jahrgang und 22 dachte ich mir so, pff, was soll passieren, ja. Das ist ja, das machst du schon. Ich bin mit einer guten Naivität in das Ganze rein, ja, und habe letztes Jahr feststellen müssen, dass es einfach überkrass ist, ja. So, ich hatte, glaube ich, das herausforderndste Erwachsenenjahr in meinem Leben im Jahr 2023. Mhm. Ja. Und es war dann, weil, klar, ein Hektar zu bewirtschaften, ein paar Trauben zu pressen und einen Tank zu füllen, alles schön und gut. Aber dann fing es ja an, 23, der erste Jahrgang war dann auch irgendwann fertig. Ja, dann steckt man irgendwie zwischen dem ersten Jahrgang und dem zweiten, denkt aber schon, ja, ist fast schon wieder beim dritten. Ne, so. Mhm. Und jetzt auf einmal spürt man, dass man halt mittendrin ist. Und ich muss sagen, letztes Jahr, ich hatte schon viele Momente, wo ich dachte, ach du Kacke, was passiert hier gerade? Ja. Mhm. Und genau wie du sagst, ja, das ist, man ist sich ja noch nicht bewusst.
Genau.
Ja, viele, die mich fragen oder wenn ich sage, okay, wie ging es mir letztes Jahr und wie habe ich das alles aufgenommen und wie, was habe ich daraus gelernt? Es ist halt so, dass es eine absolute Berg- und Talfahrt war.
Ja, es war ja kein einfaches Jahr, wenn ich mich erinnere. Und gleichzeitig kommt dann auf einmal alles auf dich zu. Ne? Wie hast du es gelöst? Was hat geholfen? Gab's, sondern auch in der Region vielleicht Menschen, die da auch mal da waren, die du fragen konntest, die auch vielleicht mal mit angepackt haben?
Also ich hatte Tatsache das große Glück, dass ich, als ich 22 zurück bin und dann wirklich angefangen hatte, hatte ich dann schon Simon Haag zum Beispiel, ne, der aus einem Nachbardorf kommt, der jetzt auch Quereinsteiger aus der Windenergieindustrie den Weg zum Weinbau wiedergefunden hat. Und dann Thomas Pattek, so, ne, der in Kitzingen auch etabliert ist, bei Michael Völker und Melanie arbeitet, bei zwei Naturkinder im Weingut, ja, und nebenbei noch seine Weine macht. Lukas Herrmann, der das Gut Wilhelmsberg macht, zusammen mit Simon. Und das sind so, ich habe gemerkt, da ich wusste das, was passiert. Ja, man hat schon gesagt, ah, kennst du die schon? Ne? Mhm. Ja, keine Ahnung. So. Hm. Ich meine, der Bernhard Völker, der Vater von Michael, hat mein Vater ja auch schon ab und an mal zusammengearbeitet, haben sich Maschinen geteilt oder, ne, auch der Vater von Simon. Und das war für mich natürlich wahnsinniges Glück auch, ja, ja, dass da sich was formiert und dass da auch schon welche da sind. Ja, und ich meine, ich war in Frankfurt, kurze Side-Fact zu zwei Naturkinder. Ich war dann irgendwie nach dem Service, das war schon ewig her, ne, so vor 7 Jahren oder so. Hab mir noch auf Arte was angeschaut, so kurz vorm Schlafen gehen. Und dann merke ich, okay, das ist ein Beitrag, okay, das ist doch Kitzingen, mhm, was passiert hier? Und dann war der Michael Völker halt im Fernsehen zu sehen und ich war so, okay, Kitzingen ist auf Arte? ich war total erstaunt, was habe ich da verpasst, ja, was ist da los? Und und dann hat man halt natürlich mit den Jungs irgendwie connected. Ich bin ja auch nicht so der Typ, der dann irgendwie schüchtern ist und sagt, ja, sondern ich komm da hin und mach Klingel und klopf und sag, hallo, ich bin der Martin. Ich bin jetzt auch wieder hier. Ich habe gehört, ihr seid auch hier. ne, lasst mal irgendwie, keine Ahnung, mal ein Bier trinken gehen oder irgendwas so. Ne? Und so ist es eigentlich entstanden. Ich bin einfach alle Türen eingetreten bei den Leuten und gesagt so, das finde ich cool, ja, was passiert. Und lasst uns doch da irgendwie mal gucken, ob wir uns verstehen. Und ich meine, die Frage haben wir uns gar nicht gestellt, aber das war dann so, es hat doch auf Anhieb eigentlich gut funktioniert mit uns, ja. Und wir sind echt, mittlerweile sind wir echt gute Freunde alle, ja. Und das hat mir sehr geholfen, ne, mit den ersten Fragen, mit diesen riesen Fragezeichen, die 23 aufgekommen sind, ne, wann lese ich, ja, auf was muss ich achten, wie macht ihr das, um die Säure irgendwie zu testen, welche Instrumente habt ihr, macht doch 100 Bärenprobe, ich so, was ist das überhaupt, ja, du musst das überlegen, so habe ich angefangen, ja. Und ich bin ja jetzt noch genauso dabei, würde sagen, ich bin ja immer noch ganz, ganz klein in meinem Wissen so, aber das versuche ich durch Intuition und Bauchgefühl und durch richtige Informationen, ja, die für mich Sinn machen, auch wieder auszugleichen. Ja.
Und die Informationen, du hast gesagt, Bauchgefühl, Intuition ist das eine. Einen anderen Input brauchst du aber doch, das hast du es ja gerade auch schon formuliert, den holst du dir überwiegend über Gespräche mit dieser lokalen Peer Group, von denen du ja gerade schon einige genannt hast, oder hast du auch schon mal noch ein Buch, ein Lehrbuch in die Hand genommen und hast mal geguckt, was kann ich denn da noch holen oder im Internet irgendwelche Quellen angezapft?
Naja, also als ich in der Zeit in der Gastronomie, in der MMSler vor allem, wir hatten auch oft einmal Exkursionen gemacht, ja, mit der ganzen Belegschaft zu den Winzerinnen dann, ne, vor Ort Ausflüge sind durch die Weinberge, ne, da hat man natürlich auch viele Fragen gestellt und sich auf Messen dann oder ne, Hausmessen jetzt in der Emma auch speziell dann auch mit den einen oder anderen dann noch nochmal unterhalten, ja, und irgendwie Fragen gestellt, die für einen irgendwie sehr interessant waren, so in dem Moment. Und dann, ich meine, durchs vieles Trinken natürlich auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich meine, ne, wenn du ein Wein, wenn du irgendwie was aus dem Jura im Glas hast oder irgendwie aus dem Burgenland oder wo auch immer oder von dem und der und du wenn dich das Thema interessiert und du dafür brennst, dann stellst du dir natürlich automatisch auch Fragen, ja. So. Und ich meine, es ist immer besser zu wissen, was man im Glas hat, als es nicht zu wissen, ja. Und daher kommt der eine Teil, so das Fundament, würde ich sagen. Und sag mal, das ganze Technische, was ich da noch gebraucht habe, das habe ich mir von den Jungs zusammengekratzt, ja. Und die waren auch, das ist auch das Schöne, die waren noch nie so, ach oh Gott, jetzt kommt der, jetzt will er Wein machen. Ja, kommt aus der Gastro, kommt aus der Medienwelt, ja, und jetzt denkt er, macht hier Wein oder was? Es war halt nicht so, ne? Und es war halt einfach, man wurde halt einfach direkt ernst genommen, ja. Und das fand ich so schön. Und ich bin auch zurückgekommen und das haben nicht alle so den Ernst gehabt, so. Eben, es gab auch schon öfter mal so die ein oder andere Stimme, so durch die Blume, so, ah, okay, jetzt kommst du zurück, aha, jetzt willst du natürlich auch Wein machen. Ich so, ja, aber das ist, ich dachte mir immer so, ja, das wird schon gut.
Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere, jo, da ist er in der Stadt nicht zurechtgekommen, so richtig. Jetzt kommt er doch wieder zurück zu seinen Wurzeln.
Kann sein. Ne? Also ich trau den Menschen alles zu, so, ja. Vor allem die mich nur so halb kennen. Ja? Der mich kennt, der weiß ganz genau, warum ich zurückgekommen bin. Ja? Und die mich wirklich kennen, die wissen auch, dass ich so eine Entscheidung nicht einfach so treffe. Ja, das ist nicht so aus dem Ad-hoc und ach, das ist doch ganz romantisch und cool, Wein zu machen. Ja. Sonst glaube ich, hätte ich es einfach schon viel früher gemacht und auch von wirklich jetzt Weggefährtinnen, auch aus der Gastrozeit, die halt eben diese Frage oft gestellt haben, ja, wo ich einfach gesagt habe, nee, mache ich nicht, fühle mich nicht bereit, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt machen wir das. Da kam erst später. Ja. Ich meine, ich bin Anfang 30, so, ich bin 33 Jahre alt. Wenn ich mich mit vielen Gleichaltrigen oder auch Mitte 30-Jährigen unterhalte, das sagen viele das Gleiche so. Das ist einfach eine Zeit, wo man sich nochmal auch gern mal umorientiert, ja. Und irgendwie nochmal einen neuen Weg geht.
Nun hast du den neuen Weg ja noch längst nicht zu Ende gegangen, aber du hast erste Schritte. Man lernt in diesen ersten, bei diesen ersten Schritten ja enorm viel, ne?
Total.
Jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr enorm viel. Das wird dann vielleicht irgendwann, hat man, wenn man mal auf einem gewissen Level ist, werden die gefühlten Fortschritte kleiner. Das ist bei allen Genres so und das ist beim Sport so. Um dann die nächsten 5% rauszuholen, muss man schon sich wieder sehr anstrengen und Gehirnschmalz investieren. Du bist Autodidakt, das habe ich im Moment, glaube ich, schon verstanden. Lernst also auch viel durch Ausprobieren. Wann oder wie weit bist du im Moment, Selbsteinschätzung, in puncto Konzepte haben für die Bearbeitung deiner Weinberge, für die Pflege, für den Umgang mit dem Boden. Wie weit bist du, wie stilsicher bist du da deiner Meinung nach im Keller? Hast du schon sowas gefunden wie eine Stilistik für deine Weine? Bist du auf dem Weg zu einer eigenen Handschrift? Viele Fragen jetzt auf einmal. Guck mal, wie du da die Kurve jetzt kriegst.
Danke. Nee, also Tatsache, wenn man anfängt, ich habe ja so, was die Bewirtschaftung angeht, auch viel schon gehört und natürlich hatte ich auch den Wunsch, das alles irgendwie umzusetzen, was für mich irgendwie gut klingt. Aber du musst halt nochmal, ne, du wirst doch irgendwie in die Realität geholt irgendwann. Ne? Du fängst natürlich an und hast tausend Ideen und Pläne und machst und tust und dann merkst du halt, dass die Realität einfach. Wie oft habe ich letztes Jahr gesagt, ne, die Woche braucht 10 Tage und der Tag braucht 48 Stunden. Ja. Und dann hätte ich das vielleicht geschafft. So. Und das war auch ein Lehrjahr zu sagen, okay, das ist, du brauchst A, Geduld, ja, bis du alles umsetzen kannst, was du dir vornimmst. Und das ist nämlich dann auch einfach die Prioritäten zu setzen, das, was man lernt, ja. Zum Beispiel Bodenbearbeitung. Das war so, wir haben in der ersten, in den, in den, im ersten Jahr, also die Böden außer Rollhacke und ein bisschen gemulcht, hatten wir eigentlich nicht viel gemacht, so dann, ne? Wir hatten am Anfang des Jahres ein bisschen Kompost rein. Das ist immer wichtig, dass wir in die Bereiche, wo Wuchs schwächer ist, ja, dass wir da schön im Kompost fahren und dann kamen halt natürlich die Kollegen, wo ich mir irgendwelche Ideen dann aufgeschnappt habe. Dann beim probiotischen Weinbau, beim Treffen, beim Seminar dabei. Ja, dann kommen die mit Bokashi und die EM und ich so, das will ich alles machen, das hört sich gut an. Ja, aber dann merkst du halt, okay, dann brauchst du doch die Zeit dafür. Und ich bin, mein Vater ist jetzt gesundheitlich nicht mehr der Fitteste. Und ich bin auch gerade im ersten Jahr nochmal oder ersten 2 Jahren jetzt relativ alleine gewesen, auch draußen mit der Handarbeit sowieso. Ich habe mir in den Spitzen noch jemanden dazugeholt. Aber ne, da bist du schon sehr vereinnahmt. Ja, da kannst du gar nicht großartig dann noch. Du kannst zwar planen, du hast Ideen und du schläfst, du kurz bevor du einschläfst, denkst du dir noch, ach, das könnte man doch auch noch morgen machen oder übermorgen. Aber dann musst du einfach feststellen, dass es einfach Zeit braucht, ja. Und mit der Stilistik, also für mich war es eigentlich von vornherein klar, dass ich Weine machen möchte, die mir schmecken. Ja? Das ist, ich muss die Flasche aufmachen können, ich muss mir was ins Glas schenken und ich muss selber Bock drauf haben. Ja? Und das ist so meine Herangehensweise war, wie komme ich dahin? Ja? Wie machen andere das, um dahin zu kommen ungefähr, ne, zu dieser Trinkigkeit? Und dann, ja, dann ist dann jeder Winzer und jede Winzerin, die ihre Weinberge bewirtschaftet und die Weine auch selber ausbauen, damit ja, ist ja bei jedem irgendwie der Unterschied zu merken, ja, dass jeder irgendwie so seine Art auch irgendwie mit einfließen lässt in die Weine. Und ich meine, das war jetzt von vornherein gar nicht so schon der Plan, okay, das wird jetzt so und so und so und so. Das war der Wunsch, ja. Die ersten Weinberge, wie ich mich noch zurückerinnere, war so, okay, das war also ich habe so, mein Portfolio ist Silvaner, Grauburgunder, Dornfelder, Domina, ja, im ersten Jahr gewesen. Und der erste Weinberg, den ich gelesen habe, war Grauburgunder, ja. Und den habe ich gelesen, weil es einfach furztrocken war das ganze Jahr. Und ich wollte unbedingt, weil ich den Maische vergären wollte, weil ich einfach Grauburgunder, die Maische vergoren sind, irgendwie einfach mehr feier als irgendwie was an, ne? So fett ausgebraute im Holz und, ne? Und dann war so die Idee, okay, machst du so, okay, mit Maischestand, okay, bla. Ja, dann hat man sich schon ungefähr so überlegt, was man macht, ja, während der Lese eigentlich, kurz vorher. Dann hatte ich den Dornfelder probiert und dachte ich mir so, fuck, irgendwie kommt der mir ein bisschen marmeladig daher. Gut, ich glaube, ich sollte den mal langsam reinholen. Die Säure ist auch gerade am Abschmieren. Und dann war es einfach die Idee, okay, ich war einen Tag danach oder am Nachmittag noch in der Domina und habe da probiert und dachte mir so, irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte matchen. Ja? Und so ist es dann entstanden. Ich bin einfach durch die Weinberge, hab die Beeren probiert. Und dachte mir, okay, das könnte hinhauen, ich probiere es aus. Ja. Was will ich? Ich will einen leichten Sommerwein, ja. Was man sich schön reinschütten kann, wie man sagt. Und dann habe ich mal gemacht, ja. Dann hatte ich die direkt abgepresst und habe sie in den Edelstahl vergoren. Habe dann noch, witzigerweise, ich habe da gar nicht dran gedacht, dann kam Thomas bei mir in den Keller und meinte so, Martin, Dornfelder Domina, dann habe ich zusammen vergoren und hat probiert und meint so, ey, der ist gut, mach doch ein Pettnat draus. Da hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich mal, klar, ich denke jetzt noch an Petnat, wenn ich einfach mal hier meine ersten Weine mache. Ne? Überfordere mich nicht gleich komplett. Und dann hat er, danke Thomas, weil der Petnat ist wirklich ziemlich geil geworden. Und na, so entsteht dann das alles. Und das schönste Kompliment, muss ich ehrlich sagen, und das war mit dem ersten Jahrgang 22, da war ich auf der PLOP in Frankfurt eingeladen, übers Cool Climate. Als Aussteller, ich durfte meine Weine präsentieren, was für mich was
Eine Ehre war.
Besonderes war, eine Ehre war. Props an dich, Christian Lepers, danke dafür. Nee, das ist auch zu sehen, ne? Man wird dann auch, irgendwie dann schon auch ernst genommen, ja. Dann wieder, ne? Die Weine wurden probiert, da fand es gut und hat gesagt, ich unterstütze dich, was mir auch sehr viel gegeben hat, so immer noch, muss ich sagen. Ich glaube, mein Nervenkostüm wäre ein anderes, hätte ich dann nicht solche Möglichkeiten gehabt und auch jetzt bei im Cool Climate gelistet zu sein. Um auf die Frage zu gehen, der Stilistik und der Handschrift, das schönste Kompliment, das ich da auf dieser Messe bekommen hatte, war danach von der Winzerin, die zu mir meinte, du, ey, für den ersten Jahrgang, krass, alle Weine, die ich probiert habe, ja, von Petnat über Silvaner, über Grauburgunder, und selbst der neue Jahrgang schon, weil ich ja zwei Fassproben dabei, man erkennt jetzt schon eine Handschrift. Mhm. Ja. Und das war für mich, also das ist schon ein sehr schönes Kompliment.
Ein schönes Sahnehäubchen auf den Jahrgang.
Total, ja. Mhm. Weil ich meine, das ist einfach, da merkt man da irgendwie, dass es stimmig ist. Ja. Und dass es auch ankommt, dass es stimmig ist, was ich mache. Ja.
Also im Grunde Learning by Doing, ne? Wie die Geisenheimer Studenten sagen, Learning by Drinking, das hast du ja schon hinter dir.
Das habe ich genau. Die.
Learning by Doing, einfach dich mal auf diesen Prozess einlassen, genau hingucken bei all dem, was da passiert und maximal davon aufschnappen und sozusagen das als in den Erfahrungsschatz ablegen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist so das, was du gemacht hast. Und da gehört natürlich auch eine Menge Demut dazu. Das macht ja auch keinen Sinn, all die tollen Weine, die du bereits im Glas hattest, bei Emma Metzler und wo auch immer in der Welt, die kannst du nicht als Referenz sozusagen schon herbeizholen, um deine eigenen Produkte zu bewerten. Demut insofern, als du ja bestimmte Voraussetzungen gehabt hast. Ne? Voraussetzungen auch, was die Rebsorten anbelangt, was das Alter der Anlage anbelangt, den Zustand, den Gesundheitszustand jedes einzelnen Rebstocks. Das waren ja Dinge, die hast du im Grunde genommen einfach erstmal hinnehmen und übernehmen müssen, bevor du dann anfangen kannst, jetzt allmählich die Dinge auch im Weinberg so in deinem Sinne zu steuern.
Total, ja. Nee, aber an der Stelle auch nochmal Props an meinen Vater. Muss ich sagen, auch wenn er konventionell gearbeitet hat die letzten Jahrzehnte, wie gesagt, seine Böden hat er eigentlich relativ gut behandelt. Ja,
das merkt
man auch. Und das habe ich ihm auch letztens gesagt. Ich würde sagen, hey du, ne, wir sind jetzt hier in dem Laden gelandet und hier das erste Sterne-Restaurant. Und das war dann so, oh, und ich so, ey, das ist aber auch ein bisschen dein Verdienst. So, ja. Ich meine, Wer tote, kaputte Böden übergeben bekommt, ja, der macht jetzt nicht gleich einen guten Wein daraus.
Genau,
ja. Genau. Und ich meine, klar, spielen so viele Faktoren da eine Rolle, dass es irgendwie jetzt, dass der erste Jahrgang gut ausgegangen ist. Aber auf der einen Seite bin ich dankbar für das, was ich übernehmen durfte und konnte. Natürlich ist ein gewisses Rebsortenportfolio, das eher so auch schon klassisch für Franken ist, jetzt nicht irgendwie, ne, es sind keine alten Pinot-Weinberge und Chardonnays und, ne, aber ich muss auch ehrlich sagen, das juckt mich auch gar nicht, ja. Ich find's spannender, genau mit dem Portfolio, das ich einfach bekommen habe, ja, zu arbeiten und daraus das Beste zu machen, anstatt irgendwie jetzt groß anders zu träumen. Ja, um mich zu vergleichen mit anderen Weingütern, zu sagen, ja, ich habe keinen Gewölbekeller, bei mir ist die Scheune, in der meine Fässer stehen, ist 100 Jahre alt, ja. war auch, als du da warst, ne, das waren 20% von dem, was jetzt drin stand, war schon vorher da. Mein erstes Fass habe ich mir von meinem Trinkel gekauft, ja. Und ich meine, mein Vater hat jetzt die letzten Jahrzehnte nicht mehr viel investiert, weil er auch nicht wusste, wer und was und ob überhaupt jemand zurückkommt und weitermacht. Und ich muss sagen, also er steckt mir jetzt nicht die schwarze Kreditkarte zu, aber es ist auf einer Basis, ne, wo man sag ich mal, schuldenfrei wirklich anfangen kann. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich schon mal ein super Ding, auch für mich halt. Ja. Klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich kann mir jetzt komplett neu erfinden. Ja. Ich habe keinen Kundenstamm, den ich neu bedienen muss. Ja, ich habe keine Erwartungen. Ja, ich habe keine Fußstapfen per se, in die ich treten muss. Mhm. So, ja.
Aber Martin, wie kommst du mit dem, ich nenne es mal, Welten-Gap zurecht. Also mit diesem großen Sprung Gastro, ne? Jeden Abend ist eine Menge los, spontane Feedbacks, lächelnde, zufriedene Kunden, Gäste. Du schnappst das auf und gehst sozusagen erfüllt und sehr zufrieden ins Bett, aber voll Applaus, ne, im Grunde genommen. Und als Winzer ist ja eine ganz andere Welt, die ist viel langsamer. Du brauchst sehr viel Geduld. Die Zeit spielt eine ganz andere Rolle. Es geht langsamer. Du hast einen Jahrgang, ne, in einem Jahr, den du begleitest und abfüllst. Jeder Tag, klar, bringt Leben und eine ganze Menge Anforderungen, aber du siehst die Ergebnisse nicht so spontan, wie wenn du jetzt in der Gastro in die Gesichter oder auf die Teller der Gäste schaust. Wie bist du damit klargekommen?
Ich habe das gar nicht so längerfristig gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe natürlich hast du, weil in der Gastronomie, du hast deine Struktur, in der bewegst du dich jeden Tag. Ja. Und das ist jeden Tag dann in Anführungsstrichen das Gleiche. Klar, die Gäste sind unterschiedlich, das Menü wechselt, du hast andere Arbeitskollegen, ja, am Freitag oder am Dienstag. Aber im Weinbau hast du ja, du gehst mit der Saison, ja, die Natur bestimmt deinen Takt eigentlich, ja. Und aus dem Winter hast du deine Zeit für den Rebschnitt, dann hast du, also was den Weinbau angeht, hast du dann mal kurz Ruhe zwischen Winter und bis die Weinberge dann wieder starten und grün werden. Du hast irgendwie so einen vorgegebenen Rhythmus.
Ja, aber stell mir vor, es ist ein anderes Tempo.
Das Tempo ist anders, aber gleich, würde ich sagen.
Okay.
Ja, weil klar, man stellt sich das in der Gastro so viel kleinteiliger vor und es passiert immer viel und hektisch und man hat viele Eindrücke. Das ist das, was du wahrscheinlich meinst.
Ne? Ja,
Man hat ganz viel Input den ganzen Tag. So, klar, ne, das ist im Weinbau ganz anders, aber doch viele Parallelen zu finden. Ja, das hatte ich. Also wenn ich jetzt im Weinberg stehe, ja, und über Tage lang ausbreche und das Gleiche mache, ja, oder Rebschnitt, ja, kommst du ja irgendwann in so ein Meditieren,
genau,
so eine Phase rein, wo du halt nur noch das Gleiche machst, ja. Und dann hast du aber natürlich auch wieder sagen, okay, wir füllen jetzt, ja, der Traktor ist kaputt, wir müssen das machen, jetzt muss ich noch Flaschen abholen, die Etiketten muss ich noch mit der Agentur besprechen. Ja, dann ruft jemand ein und will irgendwie eine Kiste holen oder ne, und da, und dann hast du hier einen Termin, musst du machen, wegen irgendwie auf die Messe fahren oder sonst was. Ja, und wenn man da alleine ist, fühlt sich das manchmal an, als wäre das ein Service in der Rush Hour.
Ja, okay, ja. Verstehe.
Es ist 18 Uhr Service, es geht los, ja, die ersten Seatings setzen sich und manchmal fühlt sich das genauso an.
Ja. Und dann hast du ja noch einen Punkt, du hast nicht immer alles auch in der Hand. Da kann, wie jetzt gerade aktuell, muss man mit Frost zurechtkommen, 2023 gab es diesen Hagel bei euch. Also das sind ja auch Ereignisse, die sozusagen über einen hereinbrechen.
Das war ein brutales Learning. Also ich muss, in der Gastro hast du einfach den, um jetzt wieder den Vergleich einfach zu stellen, ne, wenn das Essen nicht schmeckt, dann gehst du in die Küche und sagst dem Koch, bitte, ey, mach was anderes oder mach's nochmal. Oder ne, wenn der Wein nicht schmeckt, machst du eine andere Flasche auf. Ja? Du hast da Möglichkeiten.
Ja.
Und aber im Weinbau, und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt 22 Trockenheit, Gärprobleme bei mir, 23 Hagel, Tränen geweint, so, ja, man, Architektur kaputt, alles, was man sich aufgebaut hat, samt der Rebschnitt, dies, das, und auch Ertrag, ja, zurückgegangen und ne, auch erstmal eine riesen Herausforderung im zweiten Jahr und dann im dritten Jahr der Frost, ja, und das war dann so, jetzt nach dem Frost dieses Jahr, dachte ich mir kurz so, ach du Scheiße, was für ein krasser Beruf ist das denn eigentlich, ja. Man, klar, man hört ja vielen Leuten zu, mein Vater hat auch oft gesagt, ne, mach nicht 100% Weinbau, sondern mach dir noch ein zweites Standbein nochmal in der Gastro auf, was ja auch alles ne, in Planung ist, so. Aber ich muss ehrlich sagen, und das kann man nicht verstehen, ja, wenn man das nicht selber durchgemacht hat, sowas. Aber meinen größten Respekt an Kollegen und Kolleginnen, die das halt schon seit Jahrzehnten machen und ne, davon leben.
Ja.
Das ist schon nicht ohne.
einmal im Jahrzehnt kann man so Ereignisse wegstecken, aber wenn es öfters auftritt, dann kann es eng werden, ne?
Ja, ich meine, Wolfgang, das war jetzt, letztes Jahr war ein harter Schock und dieses Jahr war ich draußen und dachte mir so, okay, that's the part of the game, ja, dann spielen wir jetzt das Spiel, so. Und ich hatte gemerkt, ich war natürlich todestraurig, weil ne, deine Pflanzen, deine Reben, das sind ja die sind ja sehr emotional nah, ja. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Stück Holz ist und da wächst irgendwas Grünes raus, sondern ich meine, du verbringst ja sehr viel Zeit da draußen. Und es war schon sehr traurig, das zu sehen. Und es ist sehr traurig zu sehen. Und ich hatte auch jetzt, und ich habe es auch bei anderen Kollegen gemerkt, ja, man ist da demotiviert natürlich.
Ja.
Hochgradig, ja. Und es tut weh und man braucht da auch seine Zeit und es ist völlig in Ordnung, sich auch die Zeit zu nehmen. Ja, ich lag zum Beispiel 1-2 Tage nur im Bett und habe erstmal nichts gemacht.
Ja.
Haben irgendwelche blöden Filme angeschaut, um mich abzulenken. Weil ich, wenn ich die Augen zugemacht habe, das ist wie ein Unfall, ja. Ich habe die Augen zugemacht und ich habe diese braunen, crunchy, crispy Weinberge gesehen und dachte mir so, hat jemand die Zeit zurückgedreht? Bin ich jetzt hier im Dezember oder im Januar wieder angelangt? Oder was passiert hier eigentlich? Ja? Aber um ehrlich zu sein, das war hart, aber ich schaue nach vorne und ich sehe es jetzt noch mehr als Challenge.
Ja, so. Ja. Ich glaube, das ist im Grunde genommen aktuell sicherlich auch die einzige Option, die bleibt, wenn man am Ball bleiben will. Was ich weiß, dass du und auch viele deiner Kollegen da vor Ort, dass ihr euch alle sehr viele Gedanken macht über das, was eigentlich den Weinbau zukunftsfähig macht. Oder man könnte auch anders sagen, was zukunftsfähiger Weinbau ist, also genau unter diesen Bedingungen des Klimawandels, wo alles einen Tick noch unberechenbarer wahrscheinlich wird, als es in den vergangenen Jahrzehnten war. Wird viel diskutiert über Biodiversität, über Humusaufbau, über regenerative Landwirtschaft, Permakultur etc. Nicht, dass ich jetzt erwarte, dass du bereits für dich sozusagen da Festlegungen getroffen hast, aber drüber nachdenken und drüber diskutieren tust du doch sicher.
Absolut, also ich habe da jetzt noch nichts in Steinen gemeißelt und festgelegt, aber ich habe einfach, ich merke, ich habe ein Gefühl dafür, ja, und ich mache mir Gedanken darüber, ja, und ich meine, dass wenn man so am Rande mitbekommt, wenn sich dann der ein oder andere Ort über irgendwelche Bewässerungsanlagen austauscht und ein Diskurs da stattfindet, und dann hörst du von dem einen Winzer, ja, wir brauchen das Wasser unbedingt. Und der andere sagt, ja, wir brauchen das gar nicht. Wir müssen nur was ändern in der Bewirtschaftung unserer Weinberge. Ja, dann sitzt du so da und hörst dann beide Seiten. Und dann denkst du auch so, irgendwie hat derjenige recht, der sagt, dass wir was ändern müssen. Ja? Und nicht die Natur in Anführungsstrichen oder halt eben dieser Einfluss an die Natur. Ja, und ich meine, ich glaube, das gehen wir alle d'accord, wenn wir sagen, wir haben Junganlagen, die müssen wir bewässern, aber auch die Frage so, muss der alte Weinberg jetzt weichen, ja, muss der rausgerissen werden, muss da neu gepflanzt werden, wenn ja, was pflanze ich, ja, wenn ich, weiß ich nicht, dreimal die Woche zum Mulchen rausfahre, ja, und da eh kein Gras wächst, oder, ja, wenn ich, weiß ich nicht, die Böden einfach so sehr verdichte, dass das Wasser einfach nur noch abfließt, ja, wenn es mal regnet, dann ist halt die Frage, klar, welche Fragen können wir uns stellen und welche Möglichkeiten können wir uns daraus herleiten, ja, Dinge zu ändern. Und ich sehe das, glaube ich, einfach aus dem Standpunkt, dass ich bin ein kleines Licht, ja, die Natur ist größer als ich versuche, mich da einzufügen, ich versuche das Beste rauszuholen, aber im Einklang mit ihr, ja, und ich brauche jetzt nicht um jeden Hektoliter Ertrag kämpfen, weil ich den jetzt als das Nonplusultra und als wichtig empfinde, sondern ich würde eher gern einfach das nehmen, was mir die Natur gibt, ja, und nicht mir nehmen, obwohl die Natur mir nichts mehr geben kann.
Ja, und wirtschaftlich agieren musst du obendrein natürlich auch. alleine Ideale zu verfolgen, ist ambitioniert und ist schön, aber du musst natürlich gucken, dass du den Weinbau so betreibst, dass du mittelfristig davon gut leben kannst. Und du hast es eben, glaube ich, schon mal angedeutet, Martin, dass du nämlich aus diesem Hof vielleicht doch noch mehr machen kannst als nur Weinbau und vielleicht sozusagen auch ein kleines bisschen da wieder anknüpfen kannst, was du mal als Kind, als Jugendlicher dort vorgefunden hast.
Korrekt, also das, ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, den Hof wieder aus dem Dornröschenschlaf zu ziehen und dann doch wieder das eine oder andere Event einfach zu veranstalten. Und ich meine, ich hab einen großen Traum, einfach den Hof oder die Flächen, die mir oder uns zur Verfügung stellen. Meine Schwester ernährt sich jetzt auch gerade immer mehr und begreift die Idee, so die Gesamtidee, die entstehen kann, ist einfach das Zusammenspiel aus Weinbau, Gastronomie, Events, auch Kultur- und Kunstveranstaltungen und vielleicht doch die ein oder anderen, die sich mit in das große Projekt mit einbeziehen möchten. Also ich bin eigentlich jetzt mittelfristig auf der Suche nach jemandem, der Land sucht, um Gemüse, Permakultur zu betreiben. Ich kann nicht alles machen, das ist klar, aber was ich sehr gut kann, ist Netzwerken und die Menschen zusammenbringen und auch Menschen, glaube ich, begeistern für gewisse Ideen. Und das ist mein Ziel in Zukunft, den Hof zu öffnen, ne, genau für solche Akteure. Und ob es jetzt jemand ist, der vielleicht mal irgendwie eine kleine Schafsherde, um die sich kümmern mag und halten mag, ja, und da auch irgendwie seine Benefits draus zieht oder eben jemand, der irgendwie sein Gemüse da aufbaut und vielleicht mit einem kleinen Hofladen auch das direkt dann vermarkten kann bei uns oder über die Struktur, die wir dann peu à peu aufbauen und so Ideen, ob man das jetzt pachtfrei zur Verfügung stellt, aber dann in Naturalien ausgeglichen wird und ne, dass man ja so eine Symbiose schafft aus diesen ganzen Bereichen eines Mischbetriebes, ja, ohne dieser Kopf, ja, an der Spitze zu sein, der dann sagt, ja, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden. Ja. Ich will da keinen Betrieb aufbauen, so. Ich will, dass alle irgendwie sich gut tun, ja, auch miteinander sich auch irgendwie pushen könnten, ja, und das ist so der große Traum und da sehe ich einfach sehr viel Potenzial in dem Ganzen und wir sitzen oft und lange abends da bei einem Glas Wein oder mal einer Flasche Bier oder irgendwas und denken da in der jungen nachfolgenden Generation der Familie schon drüber nach.
Ja. Ja, als wir beide da lang geschlendert sind am frühen Abend, da konnte ich mir schon auch das Ganze als so eine Art auch Event-Location wieder vorstellen. Ne? Mit einer Gastronomie, mit Menschen, die da hinkommen, auch Konzerte hören oder einfach auch nur eine gute Zeit haben. Da ist sehr viel Ausstrahlung. Idylle haben wir es vorhin mal genannt. Und das ist ein Schatz eigentlich, der da liegt und man könnte ihn wieder zum Leben erwecken, meine ich. Und dann hättest du möglicherweise auch Synergien mit deinem Winzer-Dasein, ne?
Klar, na klar. Das ist, ich meine, aber es gibt Schöneres als den Wein, einen Steinwurf von dem Garten, ja, auf der Liege oder in der Hängematte oder an dem Stehtisch oder auf der Bierbank. Ja, der in Steinwurf entfernt produziert wurde, einfach zu trinken. Ja. Und ich meine, das gibt mir dann schon viel. So, wenn ich das dann sehe, dass es dann auch an diesem Ort, ja, das ist, mir geht es dann um Atmosphäre zu schaffen, Gastgeber zu sein, Menschen irgendwie eine gute Zeit zu geben. Und wenn der Wein jetzt, weiß ich nicht, mal angenommen, irgendwo in Berlin getrunken wird, ja, das kriege ich ja nicht mit, ja, ja, ob die Leute damit eine gute Zeit hatten. Ich kann es mir nur erahnen, ja. Aber wenn man das dann nochmal mitbekommt, das ist ein unheimlich motivierendes, ja, Momentum. So, ja.
Ist es richtig, wenn ich den Eindruck habe, dass du, ich will nicht sagen, deinen Traumberuf gefunden hast, aber knallhart auf dem Weg dorthin bist und auch den Ort gefunden hast, wo du die nächsten Jahre glücklich bist?
Also, was ich sagen kann, ist, dass ich brenne wie Lava dafür. Also das ist, für mich gibt es gerade wirklich mit, ich will es nicht zu sehr romantisieren, ja, das ist sehr viel Herausforderung, es ist sehr viel sich selbst kennenlernen, es ist, ja, aber Tatsache ist, dass ich was für mich, was Ehrliches mache, ja, ich stelle ein ehrliches Produkt her und mit dem ich mich zu 100% identifiziere und das ist, gibt mir einfach alles, ja. Und dann, glaube ich, kann man auch auf dem Weg zu einem Traumberuf sein, denke ich. Ja.
Ja. Ja, das, was du ja auch von deiner Mama erlebt hast, diese Ader zur Gastro, die du ja selbst auch ein Stück weit in dir trägst, der Kern dessen ist ja auch Freude in die Welt bringen mit dem, was man erschafft, ne? Mit dem Service, mit dem, was man in der Küche produziert. Und mit dem Wein ist es ja schlussendlich ganz ähnlich, ne? Denn du produzierst da etwas, was Menschen, die ihn genießen, Freude bereitet und dir macht der Prozess dahin und auch das Zusehen, wie andere Freude an deinem Produkt haben, natürlich ebenfalls wieder sehr viel Freude und auch Befriedigung.
Ja, weil ich selber, ich meine, ne, wenn wir essen gehen, ja, wenn wir in ein gutes Restaurant gehen, ja, und irgendwie eine gute Flasche Wein aufmachen. Ja, ob es jetzt mit der Familie ist, wenn ich mit meiner Mutter irgendwo essen gehe, mit meiner Schwester, meine Schwester dabei ist und wir machen eine Flasche Wein auf und wir denken noch drei Nächte, drei Wochen von mir aus an diesen Abend, ja, und auch über den Wein und das an die gute Zeit. Denn dann, wenn du weißt, was es in mir selbst auslöst, ja, ist es einfach ein schöner Gedanke, dass es andere Menschen dann vielleicht auch haben, ja.
Wenn ich nochmal abschließend vier Ebenen nochmal ins Visier bringen will und du musst mal entscheiden, auf welcher dieser vier Ebenen möchtest du dich noch besonders weiterentwickeln? Handwerk, Sensorik, Vermarktung oder Geduld haben?
Boah, das ist schwierig. Also ich muss sagen, Geduld, hättest du mich noch vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich gesagt Geduld. Hm. Ich glaube, das Jahr 24 hat mich geduldiger gemacht. Oder das 23er eigentlich, das sind ja immer, das ist ja quasi so, ja, Resilienz.
ja, definitiv.
Und ich meine, Handwerk, Sensorik und Vermarktung, da ist immer Luft nach oben und da bin ich natürlich, ich würde sagen, ich bin sehr geduldig geworden und ich würde den anderen drei Punkten auf jeden Fall Vorrang lassen. Ja, da ist noch viel Luft nach oben, so, da ist man auch noch nicht ganz am Ziel, auch selbst, ne, wenn man merkt, klar, auch wenn die Weine erstmal gut ankommen, so, man will immer noch ein paar Stellschrauben drehen, genau.
Ich weiß ja, Martin, dass dieser Winzerberuf für viele faszinierend ist. Er hat mitunter natürlich auch was Romantisches, zumindest in den Augen derjenigen, die sich ihn vielleicht vorstellen können als Alternative zu ihrem aktuellen Business oder zu ihrem aktuellen Job. Kannst du diesen Menschen was empfehlen?
Also generell gesprochen, macht, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie irgendwas läuft schief oder beschissen, dann ändert was, so, ja. Aber jetzt, ich glaube, das ist immer ganz situativ, ja, wer welche Möglichkeiten hat. Aber therapiert euch nicht mit Weinbau, das würde ich nicht machen, ja. Das ist wie mit der Gastro, das sagt dir jeder, ne? Wenn du Koch werden willst, wirst du nicht kochen, weil du denkst, ach, das ist doch so nett, ein paar Sachen zu kochen, sondern wenn du, glaube ich, spätestens aus der Ausbildung raus bist, weißt du, ob du dafür gemacht bist oder nicht. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass es ähnlich ist, ne, mit dem Weinbau. So, wenn du das Gefühl hast, du musst erst da reinwachsen, ja, und es wird schon irgendwann werden, du wirst es schon irgendwann gerne machen oder so, dann ist es, glaube ich, schwierig. Ja. Das würde ich sagen, wenn du nicht sofort diese Zündung erfährst, ja, dann dann sei vorsichtig. Das würde ich ihm auf den Weg geben, ja.
Martin, du brennst für deinen Job, das ist kein Job, sondern das ist jetzt vielleicht eine richtige Lebensaufgabe, ne? Sie erfüllt dich, ja. Und es geht so weit, dass du auch die Herausforderungen, die auf dem Weg dir ganz sicherlich begegnen, dich nicht abbringen lassen wirst. Ja, dann Martin, dann sage ich ganz herzlichen Dank nochmal. Schön, dass du heute hier dabei warst und alles Gute für das, was da auf dich lauert.
Ja, vielen Dank dir auch, Wolfgang, und hoffentlich bis ganz bald.
Ciao, tschüss.
Ade, ciao.
So ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit Martin Hirsch aus der ehemaligen Weinmetropole Kitzingen in Franken. Martins Weg hin zum Winzer zeigt, wie unkonventionell dieser Weg sein kann und was geht, wenn man mutig und unerschrocken vorangeht, keine Scheu vorm Netzwerken hat und das Glück, auf eine Community vor Ort zu treffen, die offen für Quereinsteiger und geistesverwandt ist. Wieder einmal ergeben sich die Dinge im Leben von Martin Hirsch, vielleicht gerade deshalb so unerwartet und bereichernd, weil er keinem Masterplan strikt und ergeben folgt. In 14 Tagen geht es dann weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Dann noch einmal mit einem Quereinsteiger aus Franken, einem, der sich von seinem angestammten Job verabschiedet hat, um in Weinberg und Keller sein neues Glück zu finden. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.